Dass die Zeit drängt, ist ein Irrtum. Drängend ist nur, was geschieht. Ernst Jünger. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich mal fertig Schrägstrich erzieh Herren. Ich habe gerade eben davor so ausgeatmet. Puh. Also ich habe gerade davor erstes Zitat aufgenommen, wie ich es immer mache. Und dann habe ich dazwischen noch ein Türchen gepackt. Also ich habe gerade eine lange Tondatei aufgenommen für den Adventskalender, der gerade schon läuft, der große Adventskalender. Beim Kleinen kann man gerne immer noch mitmachen, falls es Leute gibt, die da sich reinfühlen wollen. Und es war so ein bisschen Mindset, Mindfuck-mäßig, was ich gerade aufgenommen habe. Und da muss ich manchmal auch erstmal nochmal durchatmen danach. Also ich fühle mich da immer so intensiv rein. Da bin ich auch voll weg einfach, so gefühlt, dass ich danach erstmal wieder, atmen, jetzt neuer Fokus, neues Thema. Ja, so sieht's aus. Es ist gerade Freitag. Gott, das war komisch. Es ist gerade Freitag, der 5.11. Und ich nehme den Podcast. Ja, es ist kurz nach 12. Ich habe gedacht, komm, warte auf die Kirchenglocken. Danach nehme ich Podcast auf und dann frühstücke ich auch endlich mal, beziehungsweise trinke ich meinen ersten Kaffee. Da freue ich mich auch schon drauf. Das Wetter ist wechselhaft. Ich habe nichts vor am Wochenende, außer arbeiten. Muss sehr viel aufholen. Und dann mal sehen. Ja, Feedback zur letzten Folge. Vielen Dank für einige, die mir irgendwie andere Artikel noch geschickt haben. Ich bin ehrlich, ich habe noch nichts durchgeguckt von den Artikeln. Da bin ich ehrlich, kommt, das kriegt ihr von mir. Das habe ich einfach noch nicht geschafft. Ich habe also bin ja aus dem Urlaub zurückgekommen. Was heißt Urlaub? Auch im Urlaub habe ich natürlich gearbeitet. Und jetzt nicht Leute, die jetzt gerade reinschalten. BDSM ist keine Arbeit für mich, davon spreche ich nicht. Ich würde mal behaupten, der Urlaub, in Anführungsstrichen, hat mich mehr erschöpft, als dass er mich irgendwie, wie soll man sagen, erholt hat. Er hat mich vielleicht vollgepumpt mit Freundschaft, Sozialem, würde ich sagen. Aber sonst war es halt schon anstrengend mit Kindern da im Haus, was ich überhaupt ja nicht gewohnt bin. Und ist ja nun mal auch nicht so mein Fall. Ich dachte, irgendwie ist ja easy, aber ich muss sagen, also wir waren in Dänemark, ich weiß nicht, ob man das kennt und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich glaube, es heißt Blavand oder so, unten links ziemlich weit, eigentlich gleich den größten Ort touristisch so ein bisschen genommen, der so auf dem Weg liegt, wo man nicht so mega weit fahren muss. Die Stadt war cool, es gab sehr viel Auswahl. Ich muss sagen, als typische Kriterium, das Ferienhaus war echt nicht so teuer. Wir haben pro Nase 200 € bezahlt, ist vollkommen okay, inklusive Strom und Endreinigung und Bettzeug und so weiter. Also es ging voll und wir haben im Ganzen 600 sozusagen bezahlt. Es ging für eine Woche, vollkommen okay, auch in der Hauptsaison, also Quatsch, Hauptsaison, aber es waren ja Herbstferien. Aber es war halt unglaublich dreckig. Also wirklich, ich habe mich so geekelt. Ich bin wirklich kein Mensch, der so steril lebt, außer in der Praxis. Da geht's aber auch nicht. Aber ich bin schon ein Mensch, der gerne es ordentlich und sauber hat. Normal halt, wie jeder es, glaube ich, normal gerne sehen mag. Und da war es halt wirklich überall Dreck, Staub. Also wenn du auf Toilette gesessen hast, hast du unter dem Waschbecken, wie heißt denn das Ding nochmal da unter? Unterm Waschbecken ist da doch ein Name, dieser Schrank. Wie heißt das nochmal? Das muss ich rausfinden. Auf jeden Fall waren da überall Staub und was ich wirklich nicht kann, sind Haare, ne? Also ich habe schon selber Probleme mit meinen Haaren, die sind nun mal lang und dann verliert man viele Haare, aber da bin ich immer Saugroboter, macht das schon und sonst natürlich immer gleich draußen am besten die Haare, gerne auf dem Balkon. Aber da waren halt eine Frau, die auch lange Haare hatte und ich weiß nicht, ob die anderen Männer sehr unten doll behaart waren. Das ist mir auch vollkommen egal. Das ist auch vollkommen okay. Aber überall habe ich immer Haare gesehen. Überall. Und ich hoffe dann immer nicht, dass das andere Haare waren. Oh Gott. Schrank. Unter. Spüle. Heißt? Unterschrank? Das heißt doch anders, was ich meine. Heißt es Spotterie oder so? Nee, das meine ich nicht. Egal, ihr seht wieder mal, wo meine Bildungslücken liegen. Was? Waschbecken oder Schrank? Safe heißt das, gibt es da einen Namen für? Naja. Und der größte GAU war eigentlich, dass das alles, also es sah auf den Bildern einfach anders aus, als es war. Wenn man jetzt die Bilder betrachtet und man da war, okay, habe ich die Bilder verstanden, aber ich habe es mir halt komplett anders vorgestellt. Es war wirklich klein für vier Erwachsene und zwei kleine Kinder. War das schon krass. Also eigentlich war unten ein großes Wohnzimmer mit einem Esstisch, okay. Daran war die Küche, alles gut. Unten war ein großes Badezimmer, auch vollkommen okay. Aber wenn man dann nach oben gegangen ist, die Treppe war übrigens super fein, nicht für Kinder, wie sagt man, mit Kindergärtnern oben und unten abgesichert, sondern einfach nur das Kindergitter oben. Das heißt, die kleinen Kinder sind immer hochgekrabbelt. Und man hatte immer Angst, dass die durch die Treppen durchfallen, weil da einfach nichts war, ne? Also es war überhaupt nicht gedacht daran, dass ja Kinder da eigentlich grundlegend sind. Man fährt ja meistens nach Dänemark mit Kindern. Es ist ja nun mal so. Und oben war dann wirklich Dachschräge über Dachschräge, so richtig klein reingezimmert. Ein Zimmer, wo ich drin geschlafen habe. Das ist ohne gelogen, ich kann das nicht gut ausmessen, aber ich würde sagen, 2 Meter mal 2 Meter gefühlt. So, dass gerade so ein Bett reingepasst hat und ich mich echt so an diesem Bett vorbeiquetschen musste. Ein großes Bett, also würde ich sagen 3 Meter mal 3 Meter. Das andere Zimmer auch. Und das eine Zimmer, wo der Vater mit seinem Sohn, also mein Kumpel mit seinem Sohn geschlafen hat, das war nur, hatte nur 2 Einzelbetten. Dies war aber ein bisschen größer, hatte man ein bisschen in der Mitte Platz. Das war ein bisschen schräger, das war ganz cool. Und da war dann halt oben noch eine kleine Toilette. Aber das war es halt auch. Und also ich habe jeden gehört. Ich habe das Schnarchen gehört, ich habe das Pullern gehen gehört, ich habe das Baby nachts schreien hören einmal. Mindestens einmal die Nacht so. Also, und wenn du unten warst, hast du halt auch jeden gehört. Und das war halt der Horror. Es war so hellhörig. Dann ging der Geschirrspüler, also der ging, aber es hat nicht sauber gemacht. Kennt ihr das? Dieses, wenn man Gläser und so rausholt und behauptet das ganze Geschirr und das ist einfach noch mit so krustigem Zeug dran, obwohl man nichts Krustiges hatte. Und man denkt, entweder fehlt hier Klarspüler oder Salz oder einfach alles oder dieser Geschirrspüler geht einfach nicht. Also, das hat mich so aufgeregt. Und ich war halt die einzige Person, die dann so ordentlich war. Und die anderen haben alle gesagt, ja, sie sind so super ordentlich und sie mögen das überhaupt nicht. Und keiner war ordentlich. Ich war die Einzige, die morgens Frühstück gemacht hat. Also es war für mich sehr viel Stress, was ich mir eigentlich schön entspannt vorgestellt habe. Und alle sind einfach safe 8, 9 Uhr abends ins Bett gegangen. Und ich saß da halt und dachte, what the fuck? Ich dachte, wir wollten halt abends immer alle zusammen quatschen und ein Bierchen trinken und uns freuen, wenn die Kinder im Bett sind. Aber die sind alle so müde gewesen, so grundeinstellungsmäßig, dass die alle um 8, 9 ins Bett gegangen sind. Und ich saß halt jeden Abend da, hab den Fernseher natürlich nicht angemacht, weil ich dachte, das ist ja zu laut. Eigentlich hätte ich es machen sollen, einfach für mich. Hab dann auf dem Laptop ein bisschen Streams und sowas geguckt oder halt vollkommen gut, ich konnte halt gut lässig abends arbeiten, ne? Das war echt praktisch. Hab einfach meine ganzen normalen Arbeitssachen gemacht, wie ich sonst auch gemacht habe. Nur halt ein bisschen weniger natürlich, weil ich den Tag über nichts machen konnte. Das war so mein Urlaub. Wir waren im Panzermuseum, wir waren da in der Stadt mehrmals, wir waren 2-mal am Strand. Auf dem Leuchtturm sind wir natürlich auch nicht gegangen, weil, oh, das kostet ja Eintritt. Oh, die waren alle auch so sparsam, es war so unangenehm. Und dann wollte ich immer, aber dann, also, weiß ich nicht, dann hab, ach nee, weiß nicht, es war nicht mein Urlaub, muss ich sagen. Also ich finde Dänemark schön, es liegt alles gut beieinander, man kann echt entspannt Auto fahren, man muss da keinen Stress haben. Die sind alle freundlich, es ist ein bisschen, ja, preiswert das Essen, Alkohol und so natürlich nicht so. Ja, man kann viel erleben und so weiter, aber ich persönlich habe wieder mal gemerkt, dass mein Leben, also ich genieße, wie ich lebe, dass ich meine Freiheiten habe und dann nichts gebunden bin und dass ich nicht so viel aufbauen sollte auf Versprechen. Und das nächste Mal einfach wieder ein Hotelzimmer, die anderen können ja in so einem Haus wohnen, dann komme ich halt vorbei. Mittags und dann gehe ich abends in mein Zimmer. Oh, ich habe so Hotel-Feeling vermisst, so dieses Wohlfühl, dieses atmosphärische, warme und gehobenere. Das habe ich so vermisst. Es war für mich einfach, ja, nicht meins. Ich muss sagen, ich war ja auch in Holland, das wisst ihr ja auch, letztes Jahr, vorletztes Jahr, Gott, letztes Jahr Holland im Sommer. Es war Centerparks, aber egal. Das war, ich muss sagen, wenn das Sterne verdient hätte, dieses, was wir da gemacht haben, Dann war Dänemark 2 Sterne und Holland 8, 9. Wirklich, einfach so. Auch wenn da vielleicht nicht so viel zu erleben war, aber es war einfach von der Atmosphäre her schöner, das Haus war schöner, es war größer, es war sauberer, es war hochwertiger. Das allein dieses Hochwertige. Wir hatten in Dänemark einfach eine Couch. Da haben höchstens 3 Personen drauf gepasst. Also das war schon knapp. Das war so eine Ledercouch. Klingt ganz schön, aber das war halt ein Holzgestell. Bedeutet, das war halt vollkommen hart alles. Und dann hatten wir halt nur diese typischen IKEA-Schwingsitze. Jeder kennt diese Dinger für, ich glaube, 99 € kosten die oder so, ne? Oder 49? Ich weiß gar nicht. Und davon dann 1, 2, 3, 4, 4 Stück. Also im Ganzen, ein Stuhl hat eigentlich gefehlt, den hat man immer vom Esszimmerstuhl, aber es sind so Esszimmerstühle, wo man nicht den ganzen Tag drauf sitzen kann. Und es gab keinen Teppich, es war alles, oh, ich hatte immer so Angst um die Kinder, aber es war alles Steinfußboden, also Fliesen, so. Und dann war auch noch ein Hund dabei, der war natürlich auch dementsprechend laut, so ganz kleiner nur, aber boah, Leute, ey. Also das meine ich nicht nochmal. Das war für mich mehr Stress als Erholung, wirklich. Mehr Stress als irgendwas. Ich war nur am hier und da machen, tun und so weiter. Aber ich muss, also den Ort kann ich mehr als empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich, also wer sich auskennt und sucht und dieses Ferienkompanie in Blavant, das organisiert da ja wohl alles, ist ja auch vollkommen okay, aber wenn man da ist und dann gleich gegenüber die Häuser, nehmt die nicht, echt nicht. Außer ihr seid zu zweit oder zu dritt, dann geht das. Aber sonst nimmt das nicht mit mehreren Leuten, wirklich. Ich kann es nur empfehlen. So, das soll heute nicht unser Thema sein, aber viele haben gesagt, sie freuen sich auf dem, oder einige haben gesagt, sie freuen sich, vieles übertrieben, auf dem Feedback wie die Reise oder ein Reisebericht. Und ich wollte gar keinen Reisebericht machen, weil es ist halt nicht viel passiert. Was soll ich erzählen? Wir im Zoo waren, der war richtig cool, weil da so viele Affen waren, die irgendwie mit uns interagiert haben. Sehr, sehr unangenehm, aber es war trotzdem cool. Für die Kids vor allem. Und im Panzermuseum? Quatsch, im Panzer, im Bunkermuseum. Wie komme ich auf Panzermuseum? Wie komme ich da drauf? Weil ich in Polen Panzer gesehen habe, wahrscheinlich. Naja. So, das sind aber auch so die Highlights. Ich war nicht mit im Legoland, aber ich habe die aus dem Legoland abgeholt, weil ich schon im Legoland war. Ich mag das Legoland jetzt nicht so sehr, dass ich da nochmal hin müsste. Außerdem hatte ich einen schönen Kater vom Abend davor, weil ich dann halt trinken war. ja. So, das war's halt. Mehr haben wir halt nicht gemacht. Das ist halt traurig, aber wahr. Ne? Ja, und das Lustigste war eigentlich das von dem Pärchen mit dem Kind, der Vater die ganze Zeit durchgehend Zahnschmerzen hatte. Der ist nicht bei mir als Patient, frage mich bis heute warum, aber gut, wir wohnen ein bisschen zu weit auseinander. Und ich habe halt gesagt, ja, weil unten wurde der Zahn gezogen, habe ich gesagt, da wird safe noch eine Entzündung drin sein, das haben die nicht ordentlich gemacht und oben der Zahn muss halt auch raus. So ist er halt zu einem, ich kannte, also aus meinem Studium, die eine Bekannte oder der eine Bekannte, also ein Pärchen war das irgendwann, die haben halt eine Praxis übernommen und die Praxis ist irgendwann nach, oh Gott, wenn ich jetzt den Namen wüsste, aber ein Dorf weiter sozusagen nach Dänemark ausgewandert. Das wusste ich auch und die habe ich vorher angerufen, weil ich das ja gehört habe mit dem Typen und meinte, wo sind die denn und so und fanden es auch ganz cool und war halt wirklich nur der nächste größere Ort. Also 30 Minuten Fahrweg, also vollkommen okay. Und habe ich gesagt, da gehst du jetzt halt hin, du, wenn du es nicht mehr aushältst, eine Tablette wirkt da nicht und Antibiotika kann ich dir auch nicht einfach so besorgen hier im Ausland. Versuch es so, ne? Als wir hin haben, die es wirklich, war wirklich unten noch eine Entzündung drin und oben der Zahn können sie natürlich nicht einfach ziehen. Und haben gesagt, oben der andere Zahn sieht auch noch schlimm aus und, oh, Digga. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt machen, ne? Und hat er auch Schmerztabletten bekommen, unten haben sie es auch mal sauber gemacht und es war ein Tag gut, nächsten Tag war wieder Hölle und dann sind die einen Tag vorher auch abgereist, ey, also. Meine ich nochmal. Gut, unser Thema heute ist gar nicht so groß spektakulär. Man hat mir ein Thema vorgeschlagen und zwar, was ich denn für Vorurteile hatte, bevor ich wirklich richtig in BDSM drinne war. Ich fand das Thema ganz cool. Großes Problem dahinter war, erstens, ich war noch super jung. Das heißt, wer weiß denn bitte alles noch aus seiner Jugendzeit, was man so dachte und fühlte? Und zweitens, ja, wie gesagt, hab nicht lange ohne BDSM gelebt, sozusagen. Also ich habe es gleich in die Hand genommen und dann ja ausgelebt. Aber ich kann mich an ein paar Sachen erinnern. Ich habe extra 5 Sachen rausgeschrieben. Ich habe da echt auch immer wieder drüber nachgedacht, immer wieder schnell aufgeschrieben, wenn mir das einfiel, ganz viel verworfen auch. Es ist jetzt nicht so hochgradig, dass es ausgefallen ist, was ich für Vorurteile hatte. Was heißt Vorurteile? Gedankengänge hatte. Ich wollte das gar nicht werten, aber es war vielleicht sehr wertend, was ich gedacht habe. weil ich eben nicht viel Erfahrung hatte. Und dann habe ich ja gleich Videos geguckt und daraus entstand das vielleicht, diese Begutachtung, dieses Denken darüber, dass das so und so ist. Und deswegen, sorry Leute, ich muss einmal gehen. Es ist hier so schön gemütlich. Ich schlafe momentan immer nur bis 7. Das ist echt der Ekelrhythmus von Dänemark, ey. Und gehe erst um 1 ins Bett. Also das ist Katastrophe momentan. Ja, und deswegen habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben und dachte, ich gehe das mit euch mal durch und wie schnell ich einfach auch, also wie meine Entwicklung dann in dem Maße war oder in den Punkten war, weil es sich ja schnell geändert hat und wie es sich halt eben auch geändert hat. Also ich fand das Thema ganz cool. Ich würde natürlich auch viel, viel mehr aufschreiben, aber mir fiel halt eben, wie gesagt, nicht mehr ein. Ich habe wirklich viel drüber nachgedacht, habe mir aufgeschrieben, dann habe ich gedacht, oh nee, das passt eigentlich. Ich habe vielleicht so gedacht, aber auch vielleicht nicht lang. Also kennt ihr dieses, man hat so ein Vorurteil und denkt dann doch so ein bisschen drüber nach und denkt, naja, eigentlich ist das ja schwachsinnig. Und dann guckt man irgendwie oder recherchiert oder kriegt es irgendwie mit und denkt, naja, jetzt hat man ja echt doch ein bisschen falsch gedacht. Also dass diese Einstellung, dieses Vorurteil, wie auch immer man es betiteln möchte, eigentlich voll kurz war. Also, und du dann denkst, na toll, also das kann ich ja jetzt nicht erzählen, dass ich so gedacht habe oder so. Es ist nichts Schlimmes. Ich habe nie was richtig, richtig Schlimmes. Also wenn ich es jetzt lese, würde ich sagen, oh, schlimm, dass jemand so denkt. Aber ich habe nie richtig schlimme Dinge, böse Dinge gedacht, so. Aber ich habe oft schon krasse Vorurteile gehabt. Auch Situationen, wo beispielsweise, das weiß ich bis heute noch, ich angefangen habe in diesem Studio und wir dann eine Session, eine Real-Session draußen hatten und wir in den Park gegangen sind, zu zweit, jetzt auch nur gemacht, wenn man zu zweit war sozusagen, aber zu zweit und dann gemerkt, also da kommt jemand uns entgegen, so ein bärtiger Typ, der wirklich, also beschreibungsmäßig klein, so eins, höchstens 1,70, ich finde das klein, also diskutiert mir eh nicht, als Mann, so eine Jeanshose, die wirklich so schlabbert und schlackert, dunkelbraune Schuhe, eine Lederjacke, aber so diese Lederjacke, die es schon einfach 80 Jahre gibt in dem Schrank von diesem Mann, obwohl er nicht 80 ist, ich würde sagen so 50 Jahre, das, was man unterträgt, sieht man nicht richtig, aber sieht auch, also ist auch so farblos und dann halt oben, kleiner Kopf, also schwarze, dunkel, also dunkelbraune, schwarze Haare, die so nicht sind, die zu lang sind, einfach runterhängen, ihm auch als Pony im Gesicht hängen und so ein Vollbart, der vollkommen unschön aussieht, also nach links und rechts und so wuchernde Augenbrauen. Also er sieht richtig aus, das meine ich nicht böse, aber dieses Laufen, wie er gelaufen ist, er sah richtig aus wie so ein Obdachloser und ich dachte im ersten Moment, ey, ist das nicht? Dann habe ich mich halt umgeguckt und ich wusste, es ist schon überfällig von der Zeit her und gesehen, es gibt keinen anderen außer ihn. Und ich habe dann zu meiner, ich sag mal meiner Herrin jetzt, meiner Ausbilderin gesagt, also das meinst du jetzt nicht ernst, ne? Also erstens wird er dich nicht bezahlen, das war davon ab. Und zweitens, irgendwie bin ich ehrlich, da habe ich irgendwie gedacht. Also ich würde wahrscheinlich heute noch denken, so, ne? Ich bin zwar ein offenerer Mensch geworden, bezogen auf wie die Menschen aussehen, wie die Menschen wirken. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, ich riech den schon. Wisst ihr, was ich meine? So. Und der war so lieb, so nett und war auch vollkommen unter seiner Jacke gepflegt, hatte ein Hemd an. Also da habe ich wirklich ein richtiges Vorurteil gehabt. Er sah wirklich ungelogen aus. Ich sage ja mal hier, ich habe meinen Säufer hier vor der Tür, der sah aus wie einer von denen. So richtig ungepflegt, so richtig wie so ein Obdachloser, er sah wirklich schlimm aus vom Weiten und auch als man näher kam und ich dachte, okay, der macht den Mund auf, er wird keine Zähne im Mund haben. Also es war richtig schlimm von mir, dass ich so dachte vielleicht, aber vielleicht auch nicht, das ist ja auch ein Eigenschutz, ja. Ich hatte halt einfach auch immer noch Angst und Bammel, was so passieren wird und so und man hatte eine richtig tolle Session, ich will gar nichts von der Session erzählen, außer dass es halt eine Outdoor-Session war, aber der war toll, der hat mir glaube ich, oh, sorry, ich hoffe, ihr geht auf Sympathie mit. Aber es ist so gemütlich. Oh, ich kann echt gerade einpennen, aber ich muss gleich danach noch arbeiten. Ich muss auch noch in die Praxis. Und oh, das kann ich nicht mehr erlauben. Heute Abend wieder um 8 einfach schlafen gehen. Zwischendurch mache ich das jetzt, weil ich so kaputt bin. Und es war trotzdem erhellend für mich. Also sowas gab es natürlich auch. Aber ich finde, das ist jetzt nicht so ein richtiges Vorurteil, was ich über BDSM an sich gedacht habe. Es war einfach nur so ein komisches Feeling. So, wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ich gehe einfach mal durch, was ich über BDSM dachte, bevor ich BDSM auslebte. Ich mag das Wort Vorurteil eben nicht so gerne, deswegen möchte ich das nicht so betiteln, sondern habe einfach das so betitelt mit, was ich über BDSM dachte, bevor ich BDSM auslebte. Eben 5 Sachen, die komplett falsch waren und die ich aber einfach dadurch, dass ich BDSM nicht kannte, dadurch, dass BDSM immer nur so ein Oberbegriff war vom Fernsehen um 3 Uhr nachts, dass diese Frau oder diese Herrin, ich weiß nicht, wie sie heißt, Holly, diese Herrin Anja oder so, kennt ihr das, wo man anrufen sollte? Das war immer sehr creepy und gruselig. Und dann halt irgendwann kamen so Videos dazu und die waren ja auch sehr gespielt, sehr plastisch von oben herab, also bloß nicht zu intim, bloß nicht zu persönlich waren die. Das war ja früher nicht beliebt, dass da irgendwas, da wurde eine Geschichte erzählt, da wurde geschauspielert, aber so wird von schlecht und fertig, ja. Ich hatte tatsächlich gar keinen Zugang zu amerikanischen Sachen. Ich habe immer gedacht, wenn ich das nicht verstehe, was die da reden, dann was soll ich damit? Deswegen habe ich mir meistens deutsche Sachen angeguckt. Und tatsächlich habe ich ja irgendwann mal in einer Videothek gejobbt nebenbei. Auch da gab es ja eine große Erotikabteilung, kennt ja jeder. Und immer wenn ich da drinne war und BDSM-Sachen gesehen habe, ich immer gedacht, wow, das sieht aber böse aus. Das sieht einfach böse aus. Und mein erstes Vorurteil ist auf jeden Fall dadurch halt auf jeden Fall entstanden. Eigentlich sind alle meine Gedanken und so weiter, ja, was ich, bevor ich BDSM richtig ausgelebt habe oder einen richtigen Zugang dazu hatte, entstanden. Und zwar das erste war, alles muss Lack und Leder sein. Alles muss glänzen. Alles muss schwarz sein. Oder in ganz wenigen Ausnahmefällen rot. Das habe ich wirklich gedacht. Ich dachte auch wirklich, boah, wenn ich das dann irgendwann mal ausleben will, ich habe ja gar nicht die Mittel, ganz klar, früher sowieso nicht, die Mittel und die Ausstattung für das, was ich da so denke. Und ich dachte so, ich bin da mit euch ehrlich, ich dachte, das mag ich einfach auch nicht. Ich mochte damals nicht Lack, Leder, Latex. Ja, das sind so die Oberbegriffe. Es war ich nicht. Klar hatte ich eine Lederjacke, ja. Ob das jetzt eine echte war, Frage, ich weiß, ich bin nicht, keine Ahnung, glaube nicht. Überleg gerade, hatte ich eine echte Leder? Nein, hatte ich nicht. Mein Vater hatte so eine typische Biker-echte Lederjacke, klar. Aber ich, nee, ich nicht, glaube nicht. Höchstens mal. Was ist denn los mit mir? Ich muss mal irgendwie höher kommen. Moment. So, jetzt bin ich. Mein Gott, wenn man aber auch so liegt, dann ist es auch schlimm. Ihr habt gerade im Liegen einen Podcast von mir gehört. Ich hätte höchstens mal so ein. Ich hatte als Teenager, richtig schöne Story, da war ein Jeansmantel in. Ich bin in der Zeit groß geworden, wo Jeansmäntel total in waren und ich habe dann tatsächlich einen Jeansmantel bekommen. Der hat, glaube ich, 500 € oder Mark, keine Ahnung, gekostet. Mein Vater hat sich dann Unkosten gestürzt, aber ich fand den so schick. Da war so ein Laden bei uns, der hat nur Jeanshosen verkauft, also so Jeans einfach verkauft. Manchmal hat man dann noch so Hemden kaufen können oder so Pullis. Aber ich bin da im Schaufenster vorbeigegangen und da hatte diese Frau einen Jeansmantel an. Ich würde den so gerne mal wiedersehen. Also ich bin ja ein Zwerg, ja. Das sah bestimmt Katastrophe bei mir aus. Und der war wirklich sehr, sehr lang. Nicht bis zum Boden, so bis zu den Knien, würde ich sagen. Und sehr, sehr schwer, also wirklich war so schwer und hatte innen drin, glaube ich, Lammfell. Also es war so ein extravaganter Mantel, das ist so Katastrophe. Den habe ich aber auch im Winter getragen, also der hat wirklich warm gehalten, es war ein krasses Ding. Und es war auch regenfest, komischerweise, wie auch immer das funktioniert hat. Ich bin nie nass geworden, aber ich war halt in der Phase, ich wollte es unbedingt haben, habe ihn bekommen und dann habe ich ihn, glaube ich, nur höchstens ein Jahr getragen, weil danach war es ja schon wieder out. Ich würde so gerne wissen, was damit passiert ist, weil der war ja teuer. Und man hat ja damals jetzt nicht unbedingt alles im Internet verkauft oder so. Meine Mutter war trotzdem so, dass sie den weitergegeben hat oder verkauft hat. Keine Ahnung. Aber das war so die Phase. Mehr war dann auch bei mir nicht. Also so, ich bin nie mit der Mode hinterhergerannt, wirklich. Ich war die erste, die Schlaghosen getragen hat in unserer Klasse und dann kamen erst Schlaghosen. Das fand ich auch sehr interessant. Aber ich war nie Lederjacke, also dass ich so ab der Norm war, weil das war in meiner Zeit nicht modern oder so. Also wenn ich mit meinem Vater Motorrad mitgefahren bin oder mit meinem Opa, dann hatte ich halt normale Funktionskleidung an fürs Motorrad und nicht irgendwie eine Lederjacke oder so oder irgendwelche komischen Stiefel oder so. Ja, also das war echt so ein Vorurteil, das ich richtig groß hatte, das Lack, Leder. erstens, ich werde nicht gut aussehen. Zweitens, ich fühl's wohl nicht. Drittens, ich mag's. Also Latex bin ich heute noch schwierig mit. Ich trag's ab und an sehr, sehr gerne. Habe ich auch Lust dann drauf. Muss ich auch Lust drauf haben. Aber ich habe immer, also mir kribbeln danach immer die Finger, wenn ich das anfasse. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe eine leichte Latexallergie. Aber mir kribbelt nicht so richtig die Haut. Mir kribbelt immer nur beide Hände, beide Finger. Und die werden auch richtig, also ein, zwei Finger von mir werden auch richtig knallrot. Also richtig schlimm. Vielleicht so kontaktmäßig, weiß ich aber auch nicht. Vielleicht, weil es innen gepudert ist. Puh, keine Ahnung. Also, ja, mittlerweile mag ich trotzdem Latex. Ich mag auch sehr, sehr gern Leder. Natürlich sehr, sehr gern Fake-Leder. Ich mag sehr ungern echtes Leder. Sehe auch keinen, dafür, dass es so gutes Fake-Leder mittlerweile gibt, sehe auch keinen Mehrwert darin, wirklich eine echte, teure, wirklich Lederjacke zu kaufen. Warum? Verstehe ich nicht so ganz. Und Lack, war bin ich großer Fan mittlerweile von. Finde ich so cool. Ich mag so gerne so zu glänzen. Das mag ich einfach. Es gibt irgendwie immer noch so eine extra gewisse Ausstrahlung für das cool. Ja, finde ich großer Fan von. Und man muss es nicht wie Latex so ewig polieren und so. Ich finde es ein guter Latexersatz, auch Lacksachen. So Vinyl und PVC finde ich gut. Aber ich bin dann zu meiner Ausbildung damals gekommen und ich habe auch mit der, ich habe mit der ja viele, viele Gespräche geführt, auch bevor es überhaupt losging und so, dass die mich überhaupt sozusagen aufnimmt, dass ich da mitmachen darf und so weiter. Es ist ja auch alles schwierig. Übrigens wurde ich letztens gefragt, ob ich dafür Geld bezahlt habe, dass ich da war. Ich muss sagen, ich habe im Monat so einen kleinen Obolus geleistet. Einfach nur als Obolus. Es war nicht viel. Es war nicht utopisch oder so. Es war im Monat. Sagen wir, ich sag den Preis nicht, ne? Sagen wir zwischen 50 und 100 Euro. Ich war ja auch noch Studentin, ne? Ich konnte es mir eh nicht mehr leisten, aber ehrlich gesagt hat mein Vater mir das Geld dafür gegeben. Er weiß es nicht, aber er hat es mir dafür gegeben. Ja, und das habe ich dann immer so. Also meistens, ach, seien wir ehrlich, meistens waren es so 50 Euro im Monat. Manchmal habe ich ein bisschen mehr gegeben, weil mir auch gerade, wenn sie mir auch irgendwie was geschenkt hat, irgendwie, habe ich mich dann immer schlecht gefühlt, weil sie hat mir sehr viele Kleidungssachen geschenkt damals. Gerade wenn sie so, wenn wir shoppen waren oder sie irgendwas gebraucht hat, dann hat sie mir auch meistens was mitgebracht oder hat mal gesagt, hier such dir auch was aus. Da kam übrigens meine Vorliebe für Hunkemöller-Bodies, ich weiß auch nicht, aber die hat sie echt gesteuert, weil sie immer da was gekauft hat, immer schön und meinte, oh, das siehst du so gut drin aus. Natürlich wollte ich dann das immer haben. Ja. Ja, und da habe ich auch mit ihr geredet und sie meinte, das ist halt Quatsch. Du könntest halt hier auch in Jeanshose und einer Bluse kommen oder in einem T-Shirt kommen. Es geht halt um dich, es geht um deine Dominanz und es geht darum, wie du dich ausleben willst. Es geht nicht darum, dass der Sklave sagt, oh wow, ich mag nur Herrinnen, die jetzt in dem und dem Outfit rumlaufen. Was muss aber Latex, Leder, PVC, Vinyl, Gummi und so weiter sein? Darum geht es ja gar nicht, ja, wenn du richtiges BDSM ausleben willst. Und das war echt so ein bisschen Augenöffner. Das finde ich bis heute schwierig, wenn ich Videos manchmal sehe. Wenn ich mir Videos, bin ich mit euch mal komplett ehrlich, wenn ich mir Videos angucke, zur eigenen Befriedigung von BDSM, von meiner Lust und so weiter, oder einfach um mir manchmal auch neue Sachen anzugucken, ja. Dann gucke ich mir immer nur Videos an, wo Damen kein Latex tragen, wo alles nicht so übertrieben aufpoliert ist, weil ich einfach weiß, da steckt halt, also ich trage es auch gern und finde es auch in der Session mega cool, aber ich fühle halt die Videos viel, viel mehr, wo es einfach so privat aussieht. Also so einfach in der Jeans, einfach eine Frau, die von mir aus eine Lackhose anhat oder wie heißen diese Dinger denn? So Leggings, die so ein bisschen. Die sind so elastisch, so ein bisschen sehen die aus wie Leder, aber auch wie Gummi. So dieses Mixmax. Mixmax, ja. Mischmasch. Sowas halt. Also das fühle ich. Aber ja, so richtige Aufpol. Es gibt so Damen, ich sag die Namen jetzt nicht, die groß sind, die man kennt, die schon lange im Business sind, die kann ich mir nicht angucken, die Videos. Es ist einfach so. Punkt Nummer zwei ist. Ja, genau. Es gibt kein Normal, es gibt nur übertrieben. Das habe ich wirklich gedacht. Ich dachte, es gibt einfach kein Normal im BDSM. Immer wenn ich ein Video angeguckt habe, das war immer übertrieben doll, übertrieben jammern von Sklaven auch, übertrieben laute Geräusche, wofür ich ja sehr empfindlich bin. Da bin ich ja leider nun mal sehr schwierig drin. Alles so doll, alles so hochgespitzt, alles so glänzend, alles viel zu viel für mich. Und Ich bin ehrlich, das waren so Momente manchmal, wo ich mir was angeguckt habe und zu Hause war und dachte, nee, irgendwie, dann ist vielleicht BDSM doch nicht meins. Wenn man natürlich manchmal ins falsche Video geraten ist oder eine komische Sache im Internet durchgelesen hat oder so, dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das sollte natürlich nicht das Problem sein. Wenn man etwas nicht mag, dann ist es ja auch vollkommen okay. Und man muss nicht alles im BDSM so machen wie alle. Also, wie oft schreibe ich, wenn mich jemand anschreibt und so weiter, immer dieses Klischee-Denken. Warum muss ich denn so agieren, wie du das willst? Ich guck zu undominant auf manchen Bildern. Ey, Leute, ich lächle zu wenig. Also, und daran wird schon gemessen, ob ich eben dominant bin oder nicht. Ob es Natur ist oder ob es aufgesetzt ist. Also, der, ne, und da weiß man doch schon, dass eine bildliche Sache, die ich wahrnehme, von mir ist auch sogar ein Video, das kann man einfach gar nicht einschätzen für sich, wie man BSM ausleben will, was man sich von seiner eigenen Lust verspricht und was das eben auch befriedigt. In welchem Maße. Ja, das ist auch ein viel, was ich mit der Ausbilderin damals dann auch besprochen habe. Und aber das kam schon, ich bin dann reingegangen irgendwann. Erst haben wir viel gesprochen, wir haben uns erst auch privat getroffen, dann haben wir uns da getroffen, dann haben wir ganz viel noch geredet, bevor irgendwas kam. Und irgendwann kam ja sowas wie, willst du mal zugucken bei einer Sache? Und da meinte ich halt, ja, aber ich habe trotzdem, bin ich ehrlich, vollkommene Angst davor, wenn du jetzt jemanden von hinten nimmst, dass du ihn dann sprengst und ich sehe so Sachen, die ich nicht sehen will. Und wenn ich rausgehe, und zerstört das ja nun mal das Feeling, was ich vollkommen fühle, fühle ich bis heute. Ich würde nicht jetzt einfach aus einer Session so super schnell rausgehen. Das ist das Gleiche, wie wenn ich Praktikantin habe und ich mache ein OP am offenen Zahnfleisch und die dann so, ich muss mal kurz auf Klo mitten in der OP rausgehen und du denkst, hä, du kannst jetzt ja nicht einfach wieder reinkommen, so, ne? Es dauert ja alles, das ist ja alles so ein Mechanismus und man muss ja viel abwägen. Und man weiß aber eigentlich, die kotzt hinten oder der geht's halt nicht gut, sie konnten nur nicht mitteilen. Und das ist halt so dann, du bist dann plötzlich im Kopf bei der Person, die da ist. Du kannst dich gar nicht mehr richtig konzentrieren. Ich kann mich dann noch konzentrieren, aber ich überspitze das jetzt mal. Und natürlich bist du dann, und dann sagst du deiner Helferin, geh mal, oder du rufst jemanden per Telefon, dass jemand da mal gucken geht, ob der Person es gut geht. Nicht, dass die hinten bewusst das liegt. Und ich operiere hier einfach fröhlich weiter, so, ne? Also, das ist immer, deswegen, manche Sachen killen einfach den Moment. Lieber offen reden, rausgehen, kein Ding. Überhaupt, ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemandem schlecht wird. Auch so, wenn ich habe schon zwei Helferinnen versucht einzuarbeiten, wo ich einfach gemerkt habe, das ist einfach eigentlich nicht ihr Job. So, die würden entweder am liebsten Abrechnung machen, Prophylaxe, oder vielleicht gar nicht diesen Job. Und die haben wirklich manchmal da sitzen und bei manche Sachen sind nun mal nicht schön. Es ist nun mal so, Abszesse auf Stein ist nicht für jeden schön. Ich finde es gut, ich mag es total. Das ist ja der Ejakulationsneid der Frauen. Ne? Aber manche können es halt eben überhaupt nicht. Und die dann wirklich so, man sieht richtig, wie sie kämpfen, wie sie atmen. Wirklich so, pff, ne? Oder schwitzen danach oder so. Ich dann sage, so, hey, alles gut, red doch mit mir. Der Patient ist zweitrangig in dem Moment. Ich bin ja für den Patienten da. Der guckt ja auf mich, ja. Auf den Obersten in dem Raum da in dem Moment. Aber wenn du jetzt sagst, oh, mir geht's gerade nicht gut, kann ich kurz eine Pause haben, kann ich kurz wechseln? Was ist daran so schlimm ist, finde ich überhaupt nicht problematisch. Ich bin da vollkommen offen. Ich habe im Studium auch zwei, dreimal, einmal aus den Latschen vollkommen gekippt bei einer OP, der jetzt zugucken musste. Und einmal sah ich wohl jetzt ziemlich katastrophal aus, dass der Prof gesagt hat, geh endlich aus dem Raum mit zwei anderen, ne? Nicht, dass das wieder passiert, aber einmal bin ich richtig so flopp, lag ich da. Das war so hardcore. Bis heute denke ich drüber nach und will diese OP nie wiedersehen. Ich will aber auch nicht sagen, was das für eine OP war. Ja. Genau. Und auf jeden Fall war das dann, habe ich dann zugeguckt bei der ersten Session. Und das war, was war das für eine Session? Ich kann es bis heute nicht sagen, eine normale Session einfach. Ist nicht viel passiert. Ich kann nicht behaupten, dass es eine Spanking-Session war, aber auch nicht irgendwie. Ich glaube, es war einfach alles mal durchprobieren. Es gibt ja so die Sklaven, die ins Studio kommen und sagen, sie wissen nicht direkt, was sie wollen. Gern mal alles so. Gern mal so ein Gesamtprodukt. Ich hätte gern, ich weiß nicht, welche Kugel, geben Sie mir mal von jedem ein kleines Pröbchen. So ungefähr. Ich finde es vollkommen okay, damit man sich so ein bisschen einfühlt und dann kann man immer noch ja und nein sagen. Es ist halt für eine Domina, die professionell arbeitet, ein bisschen anstrengend. Die macht dann so ihr Programm oder worauf sie gerade so Lust hat und versucht da und hier. Und wenn dann immer wieder kommt, nee, das mag ich nicht. Oh, nee. Boah, das ist manchmal schon dann, dass du denkst, pff, ne? Wenn du eh, warum sagst du nicht, dass du sehr, sehr schmerzempfindlich bist, wenn einmal der Rohrstock kommt, ne? Einmal auf den Po gezielt, guter Schlag, nicht zu hart, nicht zu weich und dann schon, dann weiß man doch, hä, der mochte noch nie das, also warum sagt er das denn nicht? Aber das war eine normale Session und ich dachte, hä? Okay, und man hat sich ja danach und sogar noch, ich glaube, sie ist danach sogar mit dem Sklaven noch rauchen draußen gegangen. Und da dachte ich, hä? Das ist ja gar nicht so überspitzt alles, wie man sich das vorstellt. Und ja, also sie hat auch immer zu mir gesagt, Angst brauchst du nie haben. So, ne? Gute Neugier, ein bisschen Vorsicht, immer achtsam sein, alles gut. Aber Angst, echt, wir sind alles nur Menschen, wir wollen uns einfach nur sexuell ausleben. Alles gut, so, ne? Punkt Nummer 3, Dominas dürfen keine Gefühle zeigen. Das war wirklich so ein, weil wo sieht man denn mal eine Domina, die ernsthaft still ist, grübelt, nachdenkt, vielleicht mal weint, richtig lacht mit dem Sklaven zusammen. Nicht dieses Überheben, oh, nicht dieses aus den Videos, dieses ekelhafter Sklave. So das nicht, sondern dieses typische normale Lachen miteinander oder mal herzhaft lachen, sodass einem wirklich Tränen kommen. Wo sieht man das? Es kommt jetzt natürlich viel, viel mehr, weil viel, viel mehr Doms ihr wahres Gesicht versuchen zu zeigen. Ich muss echt gerade so ein bisschen zweifeln, ob ich sage wahres Gesicht, aber ja. Aber wo sieht man Emotionen? Also ehrliche Emotionen einer Dom. Ich meine nicht vom Sklaven, der muss sich ja gefühlsmäßig ganz oft ausdrücken. Und das hat mich halt wirklich so, wo ich dachte, kann ich das? Kann ich dieses gefühlte Image mir aufdrücken, dass ich wirklich so... Also ich war ja in der Zeit, da war ich ja gerade frisch in der Therapie oder bin erst in die Therapie gekommen, da war ich ja eh sehr abgestumpft. Ich war ja schon immer, dass ich meine Gefühle verbergen sollte und immer alles auf heile Welt drücken musste. Also ich konnte mir das schon vorstellen, aber ich habe immer gedacht, es gibt ja irgendwie auch noch eine andere Phase. Andere lachen sich kaputt, weinen vor Lachen oder weinen an sich mal, lassen ihre Gefühle raus. Das konnte ich ja damals noch gar nicht. Aber trotzdem habe ich immer dieses Gefühl gehabt, okay, vielleicht, das klingt so dumm, vielleicht versacke ich dann noch mehr in diese Gefühlswelt, in der ich da damals steckte. Und ich habe auch mit ihr darüber gesprochen und meinte, gibt es nicht Tage, wo es einem zum Heulen zumute ist, wo man einfach auch mal traurig ist und dem Sklaven am liebsten sagen würde, heute habe ich echt einen scheiß Tag. Kann man ja gar nicht. Und meinte sie, natürlich kann man das. Also wenn man eine gute Ebene hat, natürlich, wenn ein Studiogast kommt und du eine Studiodomina bist, dann hast du nicht zu jammern oder boah, ne, dann hast du das Programm durchzuziehen, für das du da normalerweise bezahlt wirst, ja. Muss man immer noch feine Abgrenzungen und Linien ziehen. Natürlich gibt es aber auch andere, wo Studiogäste öfter kommen und auch sich erkundigen, wie es denn geht und so weiter und man wirklich auch intensiv sprechen kann. Und ich habe ja noch viel mehr den Vorteil, dass ich eine enge Verbindung habe in der Online-Welt oder auch so, wo man wirklich über alles spricht und das, da lege ich ja auch so einen großen Wert drauf. Ich glaube, weil das vorher am Anfang, guck mal, wir analysieren mich heute mal, da, weil ich einfach damals wirklich dieses Riesenbild vor Augen hatte, dass man keine Gefühle zeigen darf und heute finde ich diese Normalebene beim BDSM so wichtig und finde dadurch alles viel, viel intensiver als dieses Oberflächliche, was ja schon alles miteinander sagt, so alle Worte, die ich gerade ausgesprochen habe. Also das war wirklich immer, dass ich dachte, okay, krass, ich kann doch mal reden, ich kann doch mal was sagen und was. Und vor allem war es ja immer so, dass man das, was ich gerade gesagt habe, dass ich dachte, dass Dominas keine Gefühle zeigen sollen, beinhaltete ja auch, dass ich dachte, wenn ich jetzt etwas mache bei einem Sklaven und mir das nicht gefällt, dass ich es natürlich zu Ende bringe, aber danach oder überhaupt nicht sagen darf, dass ich es nicht mag oder so. Das nicht, also das vielleicht mein Tabu wäre, beispielsweise mit KV oder Erbrochenen oder sowas, dass ich das nicht sagen dürfte, aber das stimmt ja nicht. Jeder hat ja trotzdem seinen Kopf und gerade eine Domina sollte sich ausdrücken können. Aber ich dachte halt wirklich, oh Gott, du musst dann halt auch wirklich alles durchziehen. Also muss ehrlich sagen, ich habe viel gelernt in der Ausbildung, viel hat sie mir die Augen geöffnet, aber es war eigentlich auch viel einleuchtend, wenn man dann was gesehen hat bei ihr, dass ich dachte, ja, ja moin. Und ich glaube am einleuchtendsten und ich glaube, da war auch alles weg, was ich an diesen Zweifeln hatte, dass sie während einer Session hat der Sklave am Andreaskreuz gehangen und hat gesagt, Herren, ja, ich sag mal so, Herren, ich sag jetzt nicht den Namen, Herren, wie war's, was hat er gesagt? Ich glaube, ihnen geht's nicht gut. Herren, ich sehe es doch an, heute, ich glaube, sie müssten eher weinen als lachen. Oder so. Und er hat sie auf jeden Fall so, was willst du denn? Hat ihn dann ausgepeitscht. Und hat ihm, glaube ich, einen Mundknebel genommen oder so. Und bevor sie ihm Mundknebel in den Mund gegeben hat, hat er noch gesagt, ich glaube, sie grimassieren zu doll heute. Und da hat sie halt angefangen zu weinen bei. Und das war so, ich saß halt in der Session hinten, ich weiß noch, hinten rechts auf meinem komischen Besucherstuhl, wie ich oft da saß, und dachte, hä, wieso weint sie denn jetzt so? Also, aber er hat es genau getroffen, so. Sie hat den ganzen Tag, nein, alles gut. Also so überspitzt, wenn mir jemand überspitzt, so immer lächelt und man merkt richtig, oh, da drückt aber hinten irgendwas im Schuh, ne? Dass man grimassiert, also man überdeckt etwas, man zieht eine Grimasse darüber. Und da hatte er vollkommen recht. Ich glaube aber, er war eh irgendwas Psychologe oder irgendwie sowas in der Art. Von daher war der immer gut für einen da und hat sie dann geweint. Und dann bin ich auch hin. Ich habe mich erst nicht getraut. Ich glaube, ich habe 5 Minuten gebraucht, bis dann auch hin, weil sie sich gar nicht mehr eingekriegt hat. Und sie wollte erst noch weitermachen. Und dann meinte ich, hä, alles gut, wollen wir den Sklaven befreien? Und er hat die ganze Zeit im Kopf so, ja, weil er ja schon diesen dämlichen Mundknebel im Mund hatte. Das hat sie ja noch zu Ende gebracht. Und dann haben wir sie auch irgendwie getröstet. Ich weiß nicht mehr, was war. Es war was Blödes und was Privates. Will ich auch gar nicht erzählen, wenn ich das jetzt sagen würde. Wissen würde so rum. Aber es war schon hart und aber es hat so gezeigt, okay, alles klar, auch das kann passieren. Wir sind ja alles nur Menschen. Aber wir sind ja alles nur Menschen und alles ist ja irgendwie normal. Auch wenn wir auf einem Weg sind, der natürlich ab der Norm ist, muss man erstmal lernen. Das muss man einfach erstmal lernen. Das ist ja wirklich so. Nummer 4 war, jeder Sklave mag es ausgepeitscht werden. Eigentlich habe ich das ja eben schon so ein bisschen mit angespielt. Es ist eben so, dass eben nicht jeder Sklave es auspeitschen mag. Das muss ich ja gar nicht erklären. Aber ich habe es halt am Anfang gedacht, weil in jedem Video kommt immer, dass der Sklave nochmal eine Runde ausgepeitscht wird. Es ist einfach so. Früher gab es in jedem Video die Peitsche. Oder irgendwas anderes, womit er geschlagen worden ist. Und das zähle ich jetzt mal einfach dazu. Auspeitschen ist für mich auch das so ein bisschen. Und ich habe wirklich gedacht, naja. Das muss bei jedem so sein. Hab dann natürlich das ziemlich schnell in Frage stellen müssen, als ich in den Sessions gesehen habe, dass sie manchmal halt einfach ganz andere Dinge gemacht haben und gar nicht irgendwo ansatzweise die Peitsche im Raum war. Und eben, dass sie am Anfang des Gesprächs, mancher Gespräche, gerade die Vorstellungsgespräche oder Vorstellungsstunden, die sie geführt hat, ganz oft kam: Magst du oder bist du Maso oder. Also, magst du Schmerzen? Ich weiß nicht mehr, wie sie es gefragt hat, das will ich jetzt nicht falsch erzählen. Aber sowas wie, magst du Schmerzen oder eher nicht? Und wie viel Punkte oder wie viel Prozent denkst du so, das und das? Und was steht da drüber? Und dachte ich immer, hä? Wieso fragt sie denn, ob ein Sklave Schmerzen mag? Also wirklich, ich war richtig naiv, muss man mal so sagen. Und das Problem eigentlich an der ganzen Sache und warum ich es auch erzähle, ist, dass es Menschen gibt, die heute noch so sind. Erwachsene Menschen, die so denken, und auch junge Dinger, die dann plötzlich Domina werden wollen und einfach denken, das klappt schon mit ein bisschen anrotzen, mit eklig sein, mit auf die Money-Dom-Schiene drücken und dann passiert das alles schon irgendwie. Und das ist halt so das Gefährliche. Also, ich hätte mich, wenn ich mich damals mit diesen ganzen Vorurteilen gesehen hätte und auf die Sklaven losgelassen hätte, natürlich wäre es viele Erfahrungswerte und ich auch hätte auch viel wahrscheinlich eigenständig dazugelernt, aber. Das finde ich nicht schön, um ehrlich zu sein. Ich finde das bedenklich, sagen wir es mal so. Es kann viel passieren und nehmen wir mal sogar den Sklaven weg, auch mit sich selbst kann viel passieren. Ja. Und Punkt Nummer 5 war auf jeden Fall, irgendwie wirkt alles schmuddelig und irgendwie, also es ist zwar alles sauber, aber trotzdem ist es so eine harte Realität von verdorben sein, schmutzig. Und so weiter. Das ist auch das Letzte, was mir dann noch einfiel übrigens. Also, aber ich habe immer dieses, ich kann das auch, vielleicht ist das Wort schmutzig auch schwierig, aber ich weiß immer noch, wie ich diese Filme gesehen habe und immer dachte, wenn das jetzt jemand sieht. Und nicht in dem Maße von, wenn jemand ein Porno guckt und ich werde dabei erwischt, dann werde ich halt erwischt. Und okay, ist auch ein bisschen unangenehm, aber das andere ist so gefühlte verbotene Welt richtig gewesen. Also, dieses verbotene Welt ist, glaube ich, bis heute nicht irgendwie richtig behoben worden. Ich sehe es ja an meinem derzeitigen Problem auf meiner Website. Das ist ein Witz momentan. Kann ich nicht beitreten, werde ich auch nicht. Manche wissen es, so, die ich informiert habe, einfach fertig, die es auch betrifft, mitbetrifft. Aber ich finde es halt krass, dass BDSM einfach immer noch so schwierig dargestellt wird. Ich will ja gar nicht, dass das bei Instagram und Facebook irgendwo verbreitet wird. Ich finde ja selbst, wenn ich auf meinen Instagram-Podcast beziehungsweise Mental Health-Account für BDSM gucke, dann finde ich es ja selbst manchmal fragwürdig, weil ich habe ja auch ein paar abonniert. Wenn ich da Bilder sehe, dann denke ich auch, naja, ich würde jetzt auch nicht wollen, dass mein 18-jähriges Ich das so sieht und denkt, wow, verstörend. Weil manche Bilder sind verstörend. Also ich meine gar nicht richtig die sexuellen Szenen, sondern manchmal einfach auch, was für Masken es gibt und so weiter. Das sehe ich beim Halloween genauso, ja. Finde ich auch irgendwie eigenartig. Aber es gibt halt so Menschen, die wirklich dann einen ganzen Account haben, nur mit sich als Ganzkörper-Gummianzug und dann irgendwelche Details zeigen und sehr nah an der Grenze vom Löschungs-Instagram-Ding sind. Aber ich dann denke, pff, was soll das jetzt vermitteln? Ich weiß, sie leben sich aus. Fühle ich. Ich lebe mich ja auch aus. Aber ich versuche immer in einem Maß, dass ich niemanden tangiere. Und ich finde, wenn man so einen Account hat, dann sollte man den privat stellen. Ich weiß, ich bin der größte Verfechter für Öffentlichkeit und dass wir uns frei bewegen können und dass es BDSM eben nicht diese Schmuddelecke ist, sondern eigentlich auch normal ist und wir einfach nur anders leben und lieben, aber trotzdem irgendwie schwierig, das so. Ja, also wie gesagt, ich erwarte nicht, dass BDSM bei Instagram irgendwie einen Rahmen, Raum kriegt. Will ich auch gar nicht. Ist auch vollkommen okay, wenn die als beispielsweise Dominas löschen. Finde ich okay. Ist halt so. Es ist nun mal nicht erlaubt, ja. Weil das eben ein ungeschützter Raum ist. Sind wir mal ehrlich. Aber ich würde schon gern an sich mehr Toleranz haben. Also es fängt ja schon auf den normalen Erotikseiten an, wo man echt fertig gemacht wird. Heute auch wieder. Ich würde dir gern Hilfe anbieten. Ey, Digga. Was für Hilfe? Ja, man sieht doch, dass es dir nicht gut geht. Was du da so auslebst, ist doch krankhaft. Oh. Also wenn selbst die kritisieren in dem Maße, mich juckt das nicht, ne? Ich denke einfach nur, boah, Dämlichkeit. Ja, aber in dem Maße, dann, wo soll das, wie soll es weitergehen? Es wird sich ja dann nichts ändern. Es ist ja nun mal so. Finde ich übrigens gut, dass es gab einen. Oder gibt einen YouTuber, der, wie soll man das erklären? Der hat so ein, das wird ganz bekannt auf jeden Fall. Die Leute, die sich in der YouTube-Szene so ein bisschen auskennen, die wissen Bescheid. Aber der hat etwas kritisiert, was manche YouTuber Zuschauer über den Tisch gehauen haben und nur Fake-Videos machen und so weiter. Ist ja auch okay, aber der hat sich da so ein bisschen festgebissen, dass es das eigentlich nur noch sein Thema ist. Und der wurde letztens von diesen Leuten dann geoutet als, der mag ja Bondage, der hat irgendwo ein Bondage-Bild irgendwo gezeigt oder irgendwas. Und der hat dann gesagt, irgendwie so nach dem Motto, ist mir doch egal, und zeigt jetzt immer ganz viel Bondage-Bilder von sich und seiner Ische, aber halt so nicht mal Bondage-BDSM-Bondage, sondern halt, wie soll man das sagen, sondern so, kennt ihr diese Leute, die so das so künstlerisch machen und manchmal so draußen und sich dann fotografieren und so? Was ja auch vollkommen okay ist, finde ich gar nicht so schlimm, solange man das beibringt, dass das halt auch schief gehen kann, ne? Also dass man schon achtet auf die Sicherheit. Und das zeigt er jetzt und publiziert und stellt es auch in die Öffentlichkeit, finde ich sehr gut. Finde ich eine schöne Art zu sagen, war und? Hä? Mach ich nichts verboten, das ist auch nichts super FSK 21 mäßig, also fand ich schön. Habe ich gerne gesehen, habe ich supported natürlich und ja. So viel dazu. Das war diese Woche die Folge. Ich habe ein bisschen viel erzählt, auch privat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt beim Dezemberkalender immer noch mitmachen. Da sind noch Plätze frei. Würde mich sehr, sehr freuen. Einfach über meine Seite oder WhatsApp melden. Kriegen wir dann schon zusammen hin. Und ja, was soll ich sagen? Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich hoffe, es scheint noch mal richtig schön die Sonne für euch, dass ihr noch mal richtig schön ein bisschen rausgehen könnt, ein bisschen die Herbstzeit, beste Zeit, Herbstzeit genießen könnt. Und dann hören wir uns einfach in alter Frische nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine gute Woche und sage, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.